Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf heute euch wieder mal als Sprecher von unserem Team von Großbären Inside durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen die 133. Sendung. Es ist der 21. April 2023 und natürlich ist in dieser Woche auch schon ein bisschen was passiert. Letzte Woche haben wir ja ausfallen lassen, weil es einfach etwas schwierig war. Einige haben vielleicht es auch mitbekommen. Als Sprecher war ich unterwegs und ich war eben in einem Land unterwegs oder in mehreren Ländern, wo ich nicht sicher sein konnte, ob alles funktioniert. Aber ich kann euch eins sagen, eine kleine persönliche Bemerkung sei mir gestattet. Ich war im Baltikum, in Estland, Lettland und Litauen, habe mir dort die Hauptstädte angesehen und noch ein bisschen die Umgebung und zwei, drei Sehenswürdigkeiten, also Riga, Tallinn und Vilnius. Ich kann nur jedem sagen, fahrt dahin, schöne Ecke, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr entspanntes Völkchen, man wird ein bisschen entschleunigt. Das ist schon sehr eher skandinavisch angehaucht alles, aber es ist eben auch durchaus sehenswert. Man kann so ein bisschen auch nachvollziehen, wie es in Ostpreußen gewesen ist, und das ist schon, ja, schön. Also mir hat es sehr gut gefallen, aber gut, das vielleicht nur mal so. Und deswegen, man hätte die Sendung sicherlich ohne weiteres machen können, weil die besser ausgebaut sind als wir in Deutschland. Aber das, ja, man konnte es eben vorher nicht wissen und deswegen war sicherlich es notwendig, dass wir es ausfallen lassen haben. Natürlich haben wir wieder Feedback bekommen. Auch in der Woche hat sich viel angefangen. Und auch so jetzt gerade in den letzten Tagen wieder. Es gab ja einen relativ schweren Autounfall an der Ostdorfer Straße und natürlich sind wir sofort gefragt worden, sag mal, wie ist denn da der Stand der Dinge? Wann wird denn die Straße ausgebaut? Was passiert da? Ja, das ist wir sind im Verfahren, würde man sagen. Und zwar das Verfahren, wenn man so einen Ausbau machen möchte, ist jetzt zurzeit gerade in der sogenannten Auslegungsphase. Das heißt, die Träger öffentlichen Belange sind angefragt worden, haben geantwortet. Jetzt ist das im weiteren Verfahren. Die Herausforderung ist sicherlich, einerseits kostet das einen Haufen Geld, andererseits ist eine wesentliche Herausforderung auch, dass man einen Grundstückserwerb machen muss, nämlich die Straße soll ja neben der alten Straße liegen und die jetzige Ostdorfer Straße soll ja dann etwas in der Breite verkleinert werden, aber noch relativ breit genug sein und soll dann eben ein Radweg werden und daneben sollen dann eben die Straße sein. Dazu muss man aber dieses Straßenland käuflich erwerben und man muss es natürlich auch aus dem Landschaftsschutzgebiet rauslösen und das ist wohl zurzeit die Herausforderung, dass das alles etwas länger dauert. Gut, ich mache auch erst seit knapp, ja, 15 Jahren, 20 Jahren Politik hier bei uns in der Region. Und ich kann persönlich sagen, seitdem begleitet mich die Ostdorfer Straße. Und vielleicht erlebe ich es noch, dass da irgendwas ja bald noch rauskommt. Ansonsten hatten wir gerade die letzte Woche drei Ausschüsse. Das ist relativ viel. Der Haushalt beschäftigt uns schon. Interessanterweise werden einige, hat sich der Bauausschuss zum Beispiel mit dem Haushalt noch gar nicht beschäftigt. Das heißt, das wird er erst dann Anfang Mai tun können. Der Hauptausschuss tagt in diesem Monat gar nicht, weil der Vorsitzende, das ist ja der Bürgermeister, ja nicht eingeladen hat. Die anderen Ausschüsse haben sich schon ein bisschen mit beschäftigt. Dieser Haushalt muss, wenn er eingebracht ist, ja dann durch alle Ausschüsse und durch die Ortsbeiräte und jeder darf raufgucken, jeder darf seinen Senf dazugeben. Das soll auch so sein, politisch soll das, ist das ja so, dass das ein, ja, ein eigentlich, es ist ja das, ich will nicht sagen das Kerngeschäft, das hört sich übertrieben an, aber es ist eben einer der wesentlichen, das Königsrecht des höchsten Gremiums der Gemeinde, der Gemeindevertretung, die eben über die Verwendung von finanziellen Mitteln entscheidet. Sie sagt aber nur, dass Geld ausgegeben werden kann, das Geld selber richtig auszugeben. Also es ist so, als ob man die Gemeindevertretung drückt dann Scheine ins Portemonnaie und für die Verwaltung ist zuständig, diese Scheine aus dem Portemonnaie rauszugeben und sie unter die Leute zu bringen und das zu kaufen, was man vorher im Haushaltsplan festgelegt hat. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Da müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten, es gab interessanterweise einen Bericht beziehungsweise im Bauausschuss gab es die sogenannte Machbarkeitsstudie über den Küsterteich und die Renaturierung Lillograben. Das ist ja beides noch so im Fluss. Der Bildungsausschuss hat sich ein bisschen mit dem Haushalt beschäftigt, aber auch mit der Zuwendungsrichtlinie und der Hausordnung für die Halle, für unsere Sporthalle, die Hallenordnung. Der Kulturausschuss hat sich, ja, leider musste sich mit mehreren Dingen beschäftigen, die eben ja zurzeit nicht so spaßfrei sind, weil eben man keinen Haushalt hat. Sind so viele offene Fragen bei der Vergabe von Haushaltsmitteln, dass alle, die jetzt Geld haben wollen, eben kein klares Ja kriegen. Sie kriegen zwar auch kein Nein, aber sie kriegen eben auch kein klares Ja. Im Gegenteil, sie kriegen so diese Wenn-Formulierung. Wenn wir einen Haushalt bestätigt haben, wenn dann dieser Haushalt positiv abgeschlossen ist, wenn dann wir die Zeit haben, wenn dann Mittel da sind, dann gibt es auch was und dann kriegt ihr was. So. Dieses Wenn-Dann ist eben ärgerlich, weil das hätte man alles vermeiden können, wenn man nur frühzeitig den Haushalt bereits in die Gremien gegeben hatte. Jetzt dauert das alles noch ein bisschen und wir müssen mal schauen. So, ansonsten, wie gesagt, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterbringt, ist wichtig und soll auch hier seine Plattform kriegen. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr seid immer herzlich aufgefordert, aktiv euch in diese Gemeinde einzubringen. Tut das mit offenen Augen, mit guten Ideen, dann seid ihr immer herzlich willkommen bei sicherlich fast allen politischen Gruppen, die wir so in unserer Gemeinde haben. Wir wünschen euch jetzt erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Und es gab einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Dieser Ausschuss zeichnet sich ja eigentlich eher daraus, dass er viele Themen hat, aber das war diesmal nicht ganz so. Er hatte drei große Bereiche, wobei wir uns bei dem einen Bereich etwas stärker mit beschäftigen wollen. Die zwei anderen Bereiche sind auch spannend, aber das ist eher, ich will nicht sagen Tagesgeschäft, aber fast. Also im Baugesetzbuch steht drin, dass Bauanträge von der Gemeinde einvernehmlich erteilt werden müssen. Das heißt, die Bauordnungsbehörde ist eigentlich der Landkreis, der entscheidet darüber, aber die Gemeinde muss ein sogenanntes gemeindliches Einvernehmen erteilen. Das heißt, wenn jemand ein Haus bauen möchte, dann geht dieser Antrag eben auch an die Gemeinde und die guckt in ihre Satzung und in die Bereiche ihrer Bebauungspläne, ob es funktioniert. Was ist ein Bebauungsplan? Ein Bebauungsplan ist, wenn man so möchte, der äußere Rahmen, den die Gemeinde sich irgendwann mal vorgegeben hat und gesagt hat, hier, so und so darfst du bauen. Was wird da geregelt? Da kann eine Menge geregelt werden. Häufig werden so Zahlen wie verdichtete Fläche und dass die Verhältniszahl zwischen Grundstücksgröße im Verhältnis zur bebauten Fläche. Das wird da geregelt und es wird auch die Traufhöhe, also sprich, bis welcher Höhe darf ich bauen. Und genau darum ging es. Wir haben zwei ältere Bebauungspläne, A in den Gähren und B im der südliche Teil des Rußdorfer Feldes. Da sind zwei Bebauungspläne und die sagen eben zwar was Unterschiedliches, aber um beide, da ging es um ähnliche Sachen, nämlich beide Bauvorhaben wollten eine sogenannte Befreiung von dem bestehenden Bebauungsplan. Wann macht man eine Befreiung? Na, immer dann, wenn im Endeffekt in diesem B-Plan etwas drinsteht und man möchte davon abweichen. Das eine Gebäude sollte höher werden, deswegen hat man dort einen Befreiungsantrag gestellt, dass die Traufhöhe verschoben werden kann. Und das andere ist, dass man eine andere Dachform wollte. Der B-Plan hat damals vorgegeben, dass es nur Schräg- oder Walmdach sein durfte. Und wenn Sie jetzt etwas Rundes bauen wollen, eine Kuppel, wie auch immer, ein Runddach oder überhaupt eine andere Dachform, wie da genannt ist, dann brauchen Sie eben einen Befreiungsantrag. Das müsste normalerweise immer die Gemeindevertretung entscheiden. Die Gemeindevertretung in Großbären hat irgendwann vor 15 Jahren, glaube ich, festgelegt, dass sie für die sogenannte Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, wenn die ganzen Vorgaben, die in einem B-Plan drinstehen, einem Bebauungsplan drinstehen, erfüllt sind, dass dann die Verwaltung dies selbstständig entscheiden kann. Das heißt, es kommt jetzt nur noch in den Ausschuss Abweichung, Befreiung davon. Die müssen dann in den politischen Raum und dort wird dann ein Meinungsbild geholt und die müssten eigentlich in die Gemeindevertretung, weil die muss dann das entscheiden. Ne? Der Ausschuss kann dann darüber befinden. Es gibt auch Bauvorhaben, wo man sagt, das kann die Gemeindeverwaltung noch selber entscheiden, aber zur Absicherung, dass wir alle in die gleiche Richtung laufen, geht man damit trotzdem in den Ausschuss und wenn der Ausschuss dann schon sagt, okay, dann lässt man das normalerweise auch so. Das war das eine. Also das waren die zwei große Themen, mit denen man sich beschäftigt hat. Das andere ist ein bisschen spannender gewesen. Es gab einen, wer sich vielleicht daran erinnern kann, im Sommer ist uns der Küsterteich leer gefallen, könnte man fast sagen. Der Küsterteich ist ein bedeutendes Gewässer in Großbären. Ja, zumindest kann man das so sagen. Wir haben irgendwann hat im Jahr 2019, da war ich sogar noch Kreistagsabgeordneter, eine letzten Entscheidung haben wir damals eine sogenannte Machbarkeitsstudie beim Landkreis beauftragt, um über die sogenannten bedeutenden Gewässer in unserem Landkreis uns erstmal auch einen Überblick zu verschaffen und b, nach deren Richtlinien dann auch zu sehen, was können wir denn tun. Begutachtet worden sind 13 Seen, von Dahme im Süden des Landkreises bis nach oben eben dem Küsterteich, also es ist in Blankenfelde, die Seen etc. Und wir haben eben ausreichend, wir haben eben mehrere Bäche, die bei uns in dem Landkreis durchgehen, wir haben einige Gräben, die hier durchgehen, die bewässert werden und das war alles immer normalerweise nicht das Thema die letzten Jahre, aber durch die Reduzierung der Niederschlagsmengen ist dann auch etwas passiert, dass eben der Grundwasserspiegel abgesenkt ist und das Wasser eben etwas tiefer gefallen ist und das führt zum Austrocknen dieser wichtigen Biotope. Warum sind die Biotope wichtig? Na, ganz einfach, da sind eine Menge Klein- und Kleinstlebewesen drin, die zum Erhalt der Natur einfach wichtig sind. So, bei unserem Küsterteich war das ganz schlimm. Der Küsterteich ist knapp 2200 Quadratmeter groß. Er ist im Sommer 2022 komplett trocken gefallen und damit ist das, wenn es komplett trocken fällt, dann ist das Biotop auch tot. Das ist, haben wir jetzt uns überlegt, sicherlich zu verhindern. Und man hat damals, als ich dann nachgefragt habe im Landkreis, hat die untere Wasserbehörde mir da geantwortet und gesagt, ja, pass auf, kein Thema. Wir kriegen ja bald das Gutachten und dann können wir anhand des Gutachtens sehen, was wir da tun können. Dieses Gutachten kam dann Ende Oktober letzten Jahres und wurde veröffentlicht. Und hat teilweise bei einigen Seen schon gravierend gezeigt, dass man hier mehrere Millionen in die Hand nehmen muss, um ja nicht nur die Gewässerqualität anzuheben, weil darum ging es ja auch, sondern auch um den See überhaupt zu erhalten. Also der Rangsdorfer See ist massiv gefährdet zum Beispiel. Und da gibt es ja immer so ein paar grundlegende Dinge, was man da untersucht und was man sich da anguckt. Und eins davon ist sicherlich, man guckt sich an, guckt sich die Sedimente an, also sprich nimmt eine Probe des Bodens und da gibt es ja so verschiedene Ja, Schadstoffstufen Z1 bis Z2. Also auch mit unterschiedlichen Gefahrenstoffzeichen, wenn man verschiedene Fremdstoffe dort im Boden findet, dann passiert das durchaus, dass dann zum Beispiel, es gab mal eine Wiese bei uns in Großbeeren, wo man sagte, ja, sieht von außen gut aus, aber ich würde da darf dann auch nichts mehr angebaut werden, also keine Lebensmittel und auch keine Nutzpflanzen, die in den tierischen Kreislauf zurückgehen können, wir dann auf dem zweiten Weg verzehren. Nein, es durfte nicht sein. Was man im Küsterteich eben gefunden hat, ist, dass die Grenzwerte für die sogenannten Pax und Zink überschritten werden. Also in der Rekultivierungsschicht und nach Bundesbodenschutzgesetz haben wir eine Überschreitung der Versorgungswerte bei Arsen, Cadmium, Kupfer, Quecksilber, Blei und Zink. Also es ist nicht so positiv gewesen. Das Analyseergebnis war schon, ich will nicht sagen deprimierend, aber ich sage mal, gib mal ein Beispiel, die methodische Nachweisgrenze für sogenannte organische Kohlenstoffe, TOC genannt, ist 0,5 Milligramm pro Liter. Wir haben 21,3, also einen wesentlich höheren Wert als dieser Geschätzwert. Und das ist natürlich dann schon so, dass man sagt, der See ist schon gefährdet, weil er einfach die Fremdstoffe bleiben im Boden, das Wasser verdünnt ist, das wäre gut, aber wenn das Wasser rausfällt, bleiben eben nur noch die Fremd- und Schadstoffe im Boden. Der Teich selber speist sich ja im Wesentlichen neben dem Grundwasser ausschließlich über die Abläufe des Niederschlagswasser aus den bebauten Flächen drumherum. Das heißt, aus der Mehrzweckhalle, aus der Schule. Man kann wahrscheinlich diesen Faulschlamm, der sich dann da entwickelt, auch nicht wirklich verhindern. Der Teich hat weiterhin unheimlich hohe sogenannte Phytoplanktone oder Phytoplanktonbelastung. Was ist das? Naja, es ist eigentlich ganz simpel. Wenn die Wasserschicht fällt, das ist ja ein biologischer Prozess, dann wird eben mehr Plankton sich anreichern, das macht das Wasser braun und führt zu einer weiteren Versandung, beziehungsweise es macht dann darunter die Nährstoffe, zieht dann die Pflanzen zu sich, das Plankton, und das macht darunter alles kaputt. Deswegen ist das Problem, wenn die Wassertiefe nicht ausreichend ist, dass dann man eben irgendwann dann auch sogenannte, gibt da diese Faulgase, die riecht immer so ein bisschen wie ein Traps, der nicht geleert wurde. Also das ist H2S, das müsste Schwefelwasserstoff sein, wenn mich mein Chemieunterricht nicht täuscht. Das ist sicherlich nicht schön. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt hat die Maßnahmenplan, die Machbarkeitsstudie Folgendes ergeben, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, dass man sicherlich entschlammt. Das macht man durch Baggern, Ausbaggern. Und dass man die sogenannte Sohldichtung wiederherstellt. Was ist die Sohldichtung? Das ist einfach nur, dass Wasser unten nicht abhaut. Also dann nicht mehr so versickern kann, sondern dass der See dann im Endeffekt nur einen Wasserverlust hat durch, indem die Sonne das Wasser rauszieht. Ja, ansonsten eben nicht, dass es dann in den Boden versickert, sondern es dann da schon bleibt. So, beide Maßnahmen sind möglich, aber kosten eben auch, wenn man jetzt die Maßnahmen so nimmt bis, ja, es geht schon bis zu 500.000. Und da ist dann die große Frage, ist das etwas, was der Landkreis, die untere Wasserbehörde oder in dem Fall auch die Gemeinde ganz einfach stemmen möchte? Ich sage ja, der Küsterteich ist, wie gesagt, seit 1800 noch was als Wasserquelle in unserer Region benannt. 1831 war bereits auf den alten Karten als Wasserfläche erkennbar. Es gehört zur Dorfgeschichte sicherlich dazu. Er hat zwar nur noch eine maximale Tiefe von 2,5 Metern, aber das ist schon, man muss schon sehen, was da passiert. Ne? Die Eigentümer des Sees ist die Gemeinde Großbeeren. Unterhaltspflichtig ist der Wasserbodenverband Damen-Notte. So, aber gut, jetzt warten wir mal ab. Jetzt hat man die Kosten ermittelt. Man hat bei einigen Seen, muss man wahrscheinlich sagen, die werden sich nicht retten lassen, weil es einfach auch zu teuer wird. Die Herausforderung ist jetzt, wie kann man zusätzlich Wasser einleiten und wie kann das Wasser dann im Teich bleiben? Und daraus wird sich entscheiden, ob der Küsterteich uns dann noch erhalten bleibt oder nicht. Spannend. Wer diese Machbarkeitsstudie, die hat 160 Seiten, haben möchte, darf sich gerne melden. Ansonsten ist sie auch beim Landkreis, glaube ich, auf einer Internetseite kann man sich die runterziehen. Das ist alles ja öffentlich, ist also alles in den Kreistags-Schrägstrich in unseren Gemeindeunterlagen zu erhalten. Also müssen wir mal sehen, wollen wir hoffen, dass der See sich wieder ein bisschen erholt. Und jetzt müssen wir sehen, was wir da tun müssen, damit er uns dann auch erhalten bleibt, der Küsterteich. Und es gab in dieser Woche auch einen Bildungsausschuss. Dieser Bildungsausschuss oder Ausschuss für Bildung und Soziales hat wie fast alle Ausschüsse jetzt so ein bisschen immer wieder den Haushalt am Wickel. Der ist ja im letzten Monat eingebracht worden. Das heißt, jeder Ausschuss guckt sich für die ihn betreffenden Belange den Haushaltsplan an und so ist das auch gewesen. Ich sag mal, die Herausforderungen in diesem Ausschuss beziehungsweise das, was etwas anders ist zu anderen Ausschüssen, ist sicherlich, dass man sich erbeten hat, dass man die Anforderungslisten vom Jugendclub, von dem Hort, von den Kitas, von den Senioren und den Sportstätten im Endeffekt sich hat geben lassen, weil wir in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung leider immer feststellen müssten, dass hinterher dann einer kam und sagte, naja, wir hätten noch das und das und das beantragt, aber das ist ja leider rausgestrichen worden. Und wir als Politik dann immer sagten, ja, Moment mal, die hat es doch gar nicht, wir haben es doch gar nicht rausgestrichen. Nee, das ist dann vorher hat es schon nicht in den ersten Entwurf, den die Verwaltung ja erstellt. Da haben dann verschiedene Sachen es schon nicht reingeschafft. Um das einfach zu umgehen, um eben auch offen darüber zu diskutieren, was möglich ist, rein sollte, drin bleiben sollte und überhaupt eine Abwägung zu treffen, die ist manchmal nicht leicht, im Gegenteil, ist manchmal schwierig. Aber um eine Abwägung zu treffen, muss man eben auch wissen, was ist denn gefordert? Und dann kann es natürlich sein, dass man dann sagt, ja, für diese Kita ja, für die andere Kita nächstes Jahr erst und dieses Jahr nicht. Da muss man sich eben nur dran erinnern, dass dem auch so ist. Also das ist jetzt so ein bisschen sich mal angesehen. Wir haben uns das angesehen und man muss mal sehen, es gab dann viele, 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 viele Fragen. Fragen, die alle teilweise nicht beantwortet werden konnten. Das wird noch spannend. Inzwischen gehen viele davon aus, dass wir vor Juni keinen Haushalt haben werden. Das setzt uns insgesamt als Gemeinde unter Druck und wir haben erneut das gewählte Schicksal, dass dann einiges eben nicht funktionieren wird. Das wird später nochmal ein Thema in einer der nächsten Ausschüsse nochmal sein, weil natürlich auch da Veranstaltungen mit gemeint sind, die gegebenenfalls auf einmal in Schwebe stehen, dass sie nicht stattfinden, die vielleicht, ja, wo jeder von uns sagt, die müssen aber stattfinden. Ich möchte schon, das und das möchte ich schon haben. Aber es ist ja alles kein Wunschkonzert, weil letztlich muss man die Realität so anerkennen, wie sie ist. Und wenn die Verwaltung es nicht schafft, einen Haushalt in den gesetzlichen Rahmen uns zu präsentieren und dann den auch so durchzuwinken, dann braucht man sich nicht wundern, wenn der Haushalt eben erst sehr spät beschlossen wird und alles, was vorher war, dann eben nicht funktioniert. Aber gut, ein anderes Thema war die weitere Bearbeitung der Zuwendungsrichtlinie. Die ist ja schon eine Weile in dem Ausschuss, immer wieder mal. Also man hat sie bearbeitet, man hat dann gesagt, okay, Verbesserungen wurden eingearbeitet und kenntlich gemacht. Ich denke mir mal, der Ausschuss ist jetzt so durch, dass man sagt, okay, jetzt könnte sie schon in den nächsten Ausschuss, weil da natürlich nochmal neben dem Ausschuss für Bildung und Soziales auch noch der Ausschuss für Kultur, Sport und Vereinen sich logischerweise die Zuwendungsrichtlinie ansehen muss. Und dann ist etwas auf die Tagesordnung gekommen durch eine Situation, nämlich die Hallenordnung der Mehrzweckhalle ist nochmal behandelt worden oder erstmalig behandelt worden, weil es wohl eine ja, wie soll man sagen, eine unschöne Situation in der Mehrzweckhalle gab. Das ist jetzt allerdings alles nur Hörensagen. Also es soll wohl eine Disput zwischen einem der Nutzer und des Hallenwartes gegeben haben. Und da sollen wohl dann auch, ich sage mal, ja, nicht so schöne Worte gefallen sein, etc. Wie auch immer, Fakt ist, dass bei allen kommunalen Gebäuden, allen kommunalen Einrichtungen, die vorhandenen ja, Hauswerte, Verantwortlichen haben immer Hausrecht. Das heißt, sie können jeden rausschmeißen, wenn es nicht geht. Und wenn der nicht freiwillig gehen will, kann man auch die Polizei rufen. Nichtsdestotrotz hat man in dem Zusammenhang einfach mal geguckt, was steht eigentlich in der Hallenordnung drin, weil eben da wohl auch Alkohol genutzt werden sollte oder wurde. Aber da müssen wir nochmal schauen, dass wir da ein paar mehr Informationen rausbekommen, was da genau passiert ist. Und dann kann man sich auch die Sache ansehen, was da passiert. Jedenfalls hat man in diesem Zuge, weil das da so ein bisschen eskalierte, die Hallenordnung sich angeguckt hat, gesehen, oh Gott, die ist ja auch schon uralt, die müssen wir jetzt mal bearbeiten. Und genau das war dann der erste Aufschlag jetzt in dem Ausschuss, dass man die Hallenordnung sich angeguckt hat und zu sagen, okay, schauen wir mal, was da alles noch kommt. Die Hallenordnung selber, ich hätte jetzt fast gesagt, die ist bis dato meines Wissens ist die auch schon aus dem, ja, ich will nicht sagen letzten Jahrtausend, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, sie ist, also ich kann mich die letzten, ja, ich sag mal 10 Jahre nicht daran erinnern, dass man irgendwann mal die Hallenordnung am Wickel hat. Also jetzt hat man sie am Wickel und jetzt wird man sehen, wie man damit weitergeht und dann wird es auch da eine Lösung geben, wie immer, und dann wird man hoffentlich auch Entscheidungen treffen können, die dann eben die Sicherheit und ja, die Ordnung für alle Nutzer der Mehrzweckhalle dann auch sicherstellt. Und als letzter Ausschuss in dieser Woche lief der Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Hier konnte man jetzt endlich vermelden, dass sich jemand gefunden hat, der den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gibt. Der Martin Wonneberger von der CDU hat sich jetzt bereit erklärt, diesen Posten zu übernehmen, nachdem wir, ja, wenn man, ich glaube, seit jetzt 3-4 Sitzungen hatten wir keinen stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, weil sich keiner gefunden hat, der es machen wollte. Aus unterschiedlichen Gründen. Es ist ja doch dann mit Arbeit verbunden, aber wie auch immer. Die ersten Diskussionen sind immer schon ganz spannend, weil es dann um, ja, wie soll ich sagen, eigentlich um den äußeren Rahmen eines Ausschusses geht. Der ist ja immer, der ist uns ja ein Stück weit vorgegeben. Den legt der Vorsitzende zusammen mit der Verwaltung fest und dann haben wir eine Geschäftsordnung, da steht dann drin, ja, wenn du da Punkte hast, dann musst du alle Beschlussvorlagen eigentlich auch schon da haben. Das gehört sich dann einfach so und du musst auf alles zugreifen können. Und da gab es schon das erste Problem, es konnten nicht alle auf alles zugreifen und wir hatten als Beispiel, es waren angegeben 6 Niederschriften, die dort erstellt werden wollen, es waren aber nur 3 da im System. So, diese 3 wurden dann zwar durchgewunken, dass sie alle soweit in Ordnung sind, aber es ist irgendwie merkwürdig, es musste sofort die Tagesordnung diesbezüglich geändert werden. Dann stand was drauf, dass man sagte, hier, es gab einen Punkt bezüglich personelle Zuordnung, Bereich Veranstaltungsmanagement in der Verwaltung. Da war eigentlich gefordert, dass wir da Unterlagen kriegen. Es gab keine Unterlagen. Zack, wurde das Ding von der Tagesordnung genommen. Dann war das nächste, dass man das nochmal das Verfahren für die Veröffentlichung von kommerziellen und nicht kommerziellen Anzeigen, Informationen in dem Gemeindeblatt rund um den Turm besprechen wollte, weil das ist ja aus der letzten Gemeindevertretung Ende März wieder in den Ausschuss nochmal verwiesen worden. Und zack, auch hier gab es, weil es keine Informationen und Daten gab, musste auch dieser Punkt wieder geändert werden. Also sprich, ist auch er von der Tagesordnung dann damit verschwunden. Das ist ärgerlich, weil man sagen muss, man kann nur drüber diskutieren, wenn man auch die Unterlagen hat. Und wenn man die Unterlagen nicht hat, dann kann man logischerweise nicht drüber diskutieren. Wir haben es in der Vergangenheit häufig gemacht, dass wir dann trotzdem darüber gesprochen haben. Das Problem ist ganz einfach, dass man sich irgendwann dann schon vorgeführt fühlt, wenn Aussagen, die man trifft ohne Unterlagen, dann auf einmal in den Mitunterlagen ein völlig anderes Bild ergeben. Und vielleicht auch, dass man ohne Unterlagen gesagt hat, ja, wir machen das so, und dann kamen in den Unterlagen allerdings ein paar Daten raus, die man dann vielleicht, wo man dann zu sich selber sagt, okay, diese Aussage hätte ich jetzt nicht getroffen, hätte ich alle Informationen vorliegen. Und genau so ist es. Auch dieser Ausschuss hat sich natürlich mit dem Haushalt beschäftigt. Und auch da gab es wieder Diskussionen, weil wir wieder eine Haushaltsvorlage hatten oder beziehungsweise einen Haushaltsplan hatten. Da stand drin, erster Entwurf, aber wieder mit einem anderen Datum. Und das ist schon beim letzten Mal gewesen, dass man dann irgendwann den Überblick verlieren hat, was ist denn jetzt hier der erste Entwurf, wenn alles immer erster Entwurf ist, aber mit unterschiedlichen Daten versehen. Und was ist eingearbeitet worden, was ist sich verändert worden, auch das ist teilweise nicht klar. Und das führt dann nicht unbedingt dazu, dass man sagt, das wird schon passen, was ich jetzt hier in der Hand habe, das ist das Richtige, da stimmen wir jetzt zu, sondern man muss sich dann alles nochmal kontrollieren, und deswegen tauchen dann auch wieder Fehler auf und dergleichen mehr. Das ist einfach ärgerlich, kostet Zeit, das muss nicht sein, aber es ist leider, naja, auch das ist eine zurzeit Lesson to Learn, wie man so schön sagt, eine Lektion, die die Gemeindevertreter lernen, dass sie eben sagen, okay, du kannst eben dich auf nichts wirklich verlassen. Du denkst immer, du kriegst keine Unterlagen und denkst, es kann nicht schlimmer werden, und es wird dann meistens dann doch noch schlimmer und es fehlt dann noch was oder es sind Fehler drin oder wie auch immer. Das ist eben Raubzeit, Raubnerven, muss eigentlich nicht sein. So, und dann gab es einen Punkt, der das sogenannte Big Bear Festival betrifft. Das ist eigentlich deprimierend. Der Tagesordnungspunkt hieß Beratung und Empfehlung zum Antrag auf finanzielle Unterstützung des Big Bear Festivals. Was ist passiert? Naja, am Anfang war gedacht, dass das Big Bear Festival von Seiten der Gemeinde, ja zumindest, dass die Gemeinde einen äußeren Rahmen stellt und der Verein, der Big Bear Verein, dann dieses Festival ausrichtet, aber die Gemeinde, wie gesagt, den äußeren Rahmen stellt. Da hat man dann eine Ausschreibung gemacht, denn die Ausschreibung ist gescheitert. So, und jetzt, dann hat man gesagt, pass auf, lieber Verein, wenn wir das Fest haben wollen, müssen wir es selber machen. Wir können gucken, ob wir einen finanziellen Zuschuss geben können. Jetzt kamen die Summen raus, finanzieller Zuschuss. Und jetzt hat der Verein natürlich gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt langsam anfangen, das soll im Sommer stattfinden. Wir müssen jetzt die Leute an uns binden. Bands, Sanitäter, Toilettenhäuschen und so. Alles, was man für so ein Festival braucht, muss dann beschafft werden. Und es muss natürlich mit langfristigen Verträgen dann auch, müssen eben die Unternehmen gebunden werden. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und genau da war das Problem, dass selbst wenn alle Ausschussmitglieder dieser Idee dieses Festivals wohlwollend gegenüberstehen, keiner kann guten Gewissens sagen, ja, ihr kriegt das Geld, was ihr braucht, um dieses Festival durchzuführen, weil wir keinen Haushalt haben. Und da wird dann, das ist dann das Schlimme, dass eigentlich damit ein Problem auf den Gemeindevertretern zugeschoben wird, wo sie keine Aktien dran haben. Die verspätete Einbringung des Haushaltes ist nicht Aufgabe der Gemeindevertretung, das macht die Gemeindeverwaltung. Und hätten wir, wie man es eigentlich macht, im November den Haushalt eingebracht, im Dezember, vielleicht sogar noch im Januar, schlimmstenfalls im Februar diskutiert, dann wäre das alles schon durch. Haben wir nicht, wir haben jetzt keinen Haushalt, keiner kann denen sagen, ihr kriegt das Geld, selbst wenn es durchkommt. Weil das Problem ist, wir können nicht mal einen Beschluss fassen, dass wir es wollen, weil ohne Haushalt hat dieser Beschluss immer einen sogenannten Haushaltsvorbehalt. Das heißt, das ist nur ein Ja vielleicht. Und ein Ja vielleicht, um darauf dann Verträge einzugehen als Verein mit irgendwelchen Dienstleistern, das ist schon eine gewagte Kiste. Gleichzeitig müsste der Bürgermeister diesen Beschluss sofort beanstanden, weil er eben gegen geltendes Recht und gegen die Haushaltskassenverordnung verstößt. Und da ist dann so, dass man, auch wenn viele das Fest wohlwollend sehen, es wird keiner dafür in die Haftung wollen. Warum auch? Also, ne, hätte man den Haushalt, wäre das alles nicht das Thema, hätte man das alles umgehen können. Und das ist eben nicht passiert. Und ohne Haushalt kann man dem Verein eben nicht guten Gewissens sagen, ihr könnt das machen. Selbst wenn wir sagen, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, nee, es ist schon eine Menge. Und wir sprechen immerhin über eine Summe von 20.000 Euro, die man da als finanzielle Unterstützung geben möchte, damit so ein Fest organisiert wird. Und das ist eben, wie gesagt, nicht so ohne. Und das führt auch dazu, dass es da keine Empfehlung, keine Beschlüsse irgendwie zu gab, weil natürlich alle gesagt haben, also dass wir können denen nur ein großes Fragezeichen mit auf den Weg geben. Wir können nicht ja, nicht nein sagen. Gleichzeitig braucht der Verein aber, um Planungssicherheit zu haben, natürlich schnellstmöglich ein Go. Aber das Go kann man nicht machen. Im Gegenteil, wir haben denen sogar gesagt, passt mal auf, wenn ihr habt jetzt schon Vorlaufkosten, wenn das alles nichts wird, dann würden wir zumindest irgendwie die Vorlaufkosten euch irgendwie erstatten müssen oder wie auch immer. Weil auch das ist natürlich nicht gesehen. Erstens, da sind so viele Wenns vorhanden, wenn ein Haushalt kommt, was jetzt intern alle schon eher für Juni sehen. Es gab sogar böse Zungen, die sagten, naja, dann eine Sommerpause, dann machen wir es erst im September. Wenn der Haushalt ausgeglichen ist, das ist nämlich die nächste Frage. Der Haushalt war nicht ausgeglichen, es gab wohl relativ hohe Defizite und ein nicht ausgeglichener Haushalt ist bedarf einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht und die guckt sich natürlich an, die guckt sich die Einnahmensituation an und guckt sich auch die Ausgabensituation an. Und dann muss man entscheiden, was man da tut. Und das ist eben das nächste Wenn, ist dann, wenn man dort feststellt, dass man ein Defizit hat, dann gucken die sich vor allem die freiwilligen Leistungen an und dazu zählt genau sowas. So, das ist nochmal ein Wenn. Und das nächste Wenn kommt natürlich auch, wenn bei knapp werdender Mittel ist das Wenn auf einmal, was machen wir denn eigentlich, wenn ein Kindergarten, eins unserer Kitas oder der Hort, ja, die Mittel braucht für irgendwelche anderen Dinge, dann kann man auch nicht mehr sicher sein, dass alle 19 dann dafür stimmen werden, in der Gemeindevertretung, sondern dann ist es eben der Abwägungsprozess, ein Abwägungsprozess, den jeder, der dort sitzt und gewählt ist, ja, mit sich selber ausmachen muss. Ja, es gibt sicherlich, man spricht in Fraktionen drüber, man spricht auch fraktionsübergreifend, die Kommunikation zwischen den zumindest großen Fraktionen, naja, ich möchte mal sagen, mit Ausnahme der SPD, ist sehr gut. Man spricht wirklich viel miteinander, aber auch da kann einem keiner die Entscheidung dann abnehmen, dort eine Entscheidung irgendwie zu treffen. Aber auch das wird sich in den kommenden Wochen, ja, vielleicht sogar im Monat, entscheiden, wie man damit umgeht und was denn da passiert. Aber es ist eben ärgerlich, weil es ein selbstgewähltes oder ein durch die Verwaltung verursachtes Schicksal ist, was jetzt eben dazu führt, dass dann ja, wieder mal etwas nicht vielleicht durchführbar ist. Auch wenn alles hoffen, dass es funktioniert, die vielen Wenns sind eben das, was einem schon die Spucke im Mund weglässt, dass es eben schade ist, wenn das dann daran scheitert. Ja, was gab es noch in dieser Gemeinde in der letzten Woche? Na, es gab so ein paar Kleinigkeiten, die dann irgendwie aufgelaufen sind, ohne dass sie ein eigenes Thema bedürfen. Einige haben es mitbekommen, aber es passt alles so ein bisschen ins Bild, hat teilweise auch miteinander zu tun. Wer die Medien verfolgt hat, hat einen Bericht in der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesehen zwischen der Diskrepanz, der in der Zusammenarbeit zwischen den Beiräten, insbesondere hier dem Veranstaltungsbeirat und der Gemeindeverwaltung. Das führt eben dazu, dass dann sogar das Personal von dem Beirat abgezogen wurde und eben Informationen teilweise nicht weitergegeben wurden und dergleichen mehr, dass der ehrenamtliche Veranstaltungsbeirat sich schon kritisch hinterfragt hat, was machen wir hier eigentlich, wenn Veranstaltungen von uns irgendwie, wir können die planen, aber wir können die nicht durchführen, weil entweder ist kein Haushalt da, also kein Geld, oder wir kriegen keine personelle Unterstützung. Also es ist zurzeit ein bisschen verworren. Man muss mal schauen, ob man da zumindest noch irgendwie wieder auf ein Level kommt, dass das funktioniert. Es ist zunehmend ärgerlich, dass, wie gesagt, es passt irgendwie ins Bild, dass so Ehrenamtlichkeit, ehrenamtliche Tätigkeiten der Gemeinde eben nicht wirklich die Unterstützung erfahren, die sie sicherlich dazu verdienen. Die sind da alle mit Herzblut dabei. Der Veranstaltungsbeirat, da sitzen ja nicht umsonst viele drin. Die haben durchaus dort, ja, gute Ideen. Einer der Punkte, was da aufgelaufen ist, ist zum Beispiel auch, dass die Freiwillige Feuerwehr Großbären die sogenannte Walpurgisnacht ausfallen lassen muss. Warum? Weil auf der Fläche, auf der, nicht Dorfaue, sondern auf dem Gutshof direkt, ist durch 3 Tage Dauerregen beim Abbau des vorherigen Festes ein Schaden entstanden auf der Fläche, der dazu führt, dass das Ordnungsamt gesagt hat, diese Fläche ist zurzeit nicht nutzbar. Und demzufolge konnten die kurzfristig eben nicht die Veranstaltung verlegen und mussten sie dann komplett absagen. Eine andere Veranstaltung, die geplant ist, wird dann eben in Kleinbären stattfinden. Das ist der historische Biergarten. Der wird dann im Mai, glaube ich, sein. Da wir noch ein paar Podcasts bis dahin haben, werde ich den genauen Termin uns nochmal besorgen. Aber es ist jedenfalls so, dass die Fläche dann eben da kaputt gemacht wird und es schon mal die Frage ist, ja, wer haftet eigentlich dafür? Und kann man nicht eigentlich erwarten, dass, wenn dort ein kommerzieller Nutzer ist, der die Fläche nutzt, dass er sie vielleicht auch so hinterlässt, wie er sie vorgefunden hat? Aber gut, auch das ist ein Thema, was ja noch näher besprochen werden muss. Ein anderes Thema ist, dass unser das Ratsinformationssystem, was wir jetzt ja seit mehreren Jahren haben, wir haben jetzt gerade gewechselt, also das heißt, wir haben zu Beginn des Jahres angefangen, mit dem Neuen zu arbeiten. Wir zahlen schon mehrere Jahre, also 2 Jahre zumindest. Jetzt haben wir darauf gewechselt. Wir hatten vorher ein anderes System. Das hatte seine Macken. Man hat gesagt, wir wollen da nichts mehr investieren. Wir wollen jetzt das neue System haben. Jetzt hat man das neue System und jetzt stellen wir durchaus fest, dass einiges eben auch dort nicht so funktioniert. Weil die Rollenbilder, die die Gemeindevertreter teilweise haben und auch die sachkundigen Einwohner eben dann nicht da sind. Und dann passiert eins, was eigentlich nicht passieren darf, dass man in eine Sitzung geht und gewisse Anlagen einfach nicht hat und keine Entscheidungsgrundlagen hat. Nur warum sitze ich denn da und binde mir Zeit an die Backe, wenn ich sagen kann, ich kann über verschiedene Dinge nicht entscheiden, weil ich gar keine Informationen darüber habe. Und das ist eben zunehmend ärgerlich. Deswegen wird wahrscheinlich in den nächsten Ausschüssen noch immer wieder mal Themen einfach von der Tagesordnung runtergenommen, weil wenn ohne Daten, ohne zusätzliche Informationen, so wie eigentlich abgestimmt mal, wird es dann eben auch keine Entscheidung geben. Und das ist dann nicht, liegt dann sicherlich nicht an der Entscheidungsfreudigkeit der Gemeindevertreter, die wollen alle, aber es liegt ganz einfach daran, dass eine Verwaltung auch lernen muss, dass sie sich vielleicht an Zusagen einfach hält. Und wenn man Zusagen hat, dann heißt das auch, ich kriege dann den Antrag, weil der steht auf der Tagesordnung, dann muss ich für diesen Antrag auch diese, für diese Tagesordnung auch den Antrag, den mit online reinstellen. Und dann ist es die Obliegenheit des einzelnen Mitglieds des Ausschusses oder der sachkundigen Einwohner, dass sie ins System kann und kann das lesen. Beides ist eben dass es im System ist. Und wenn es im System ist, dann können sich alle lesen. Das ist irgendwie noch, da gibt es noch deutliches Luft nach oben, deutliches Verbesserungspotenzial. Ein anderes Problem hatte ich in einem der einem der Podcasts vor einiger Zeit mal erläutert. Da ging es um das Thema Niederschriften. Die Niederschriften, die wir haben, sind, wenn sie unterschrieben sind, Urkunden. Weil da steht alles drin. Die Sitzungsniederschrift ist als Urschrunde zu sehen. Und wir hatten den Fall, dass einige Sitzungen des Hauptausschusses, die vom Bürgermeister unterschrieben werden, weil der ist der Vorsitzende des Hauptausschusses, dort gab es dann auf einmal 2 völlig unterschiedliche Sitzungsniederschriften, die beide aber unterschrieben waren. Und das darf nicht sein. Und da hat jetzt dann auch die Landrätin den Bürgermeister nochmal darauf hingewiesen und hat Folgendes angeordnet. Das ist dann eine sogenannte Erfüllung auf Weisung. Das heißt, da muss der Bürgermeister dann reagieren, weil die Landrätin dann nicht reagiert als gewähltes Organ, sondern sie reagiert dann über die Kommunalaufsicht eben als Rechtsaufsicht. über den Bürgermeister. Und sie hat gesagt, pass auf, die Sitzungsniederschriften sind als Urkunde entstehen mit deren Unterzeichnung durch den Vorsitzenden eines Organs oder Gremium. Das heißt Gemeindevertretung, Hauptausschuss, Ausschüsse, Ortsbeiräte. Jeder, der unterschriftsberechtigt ist über die Sitzungsniederschrift, macht durch die Unterschrift das Ding dann eben zu einer Urkunde. Sollte es Nachträge geben, eine Änderung der Niederschrift, eine Korrektur ist zwar grundsätzlich zulässig, aber es darf eben nicht dazu führen, dass es zwei nebeneinander stehende, ja, wenn man so möchte, Urkunde hat mit der gleichen rechtlichen Wirkung. Bei einer Niederschrift ist es ja kein persönliches Dokument des Vorsitzenden, sondern es ist eine Urkunde des jeweiligen Organs. Das heißt, mithin sind Korrekturen nur aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Organs, auch das muss dann wieder protokolliert werden, zulässig. Ohne einen positiven Beschluss über eine geltend gemachte Einwand gilt für Änderung der Urkunde keine rechtliche Grundlage. Deshalb ist sie unzulässig. Ne, der Tatbestand der Urkundenunterdrückung gemäß Strafgesetzbuch wurde nochmal darauf hingewiesen. So, das heißt, ein Nachtrag, eine Ergänzung ist möglich, aber es darf eben immer nur eine Urkunde über einen Fall geben. Und da hat die Landrätin nochmal darauf hingewiesen, dass es so, wie es bisher gelaufen ist, nicht ging. Und wir hatten bisher nur dies, wo der Bürgermeister selbst der Vorsitzende des Ausschusses war. Okay. Ne? Auch das ist etwas, was, wenn Ehrenamtliche das hinkriegen, dass man eigentlich erwarten kann, dass von einem Hauptamtlichen auch das funktioniert. Ja, so viel vielleicht erstmal das Klein-Klein in unserer Gemeinde. Ansonsten, ja, gab es viele, viele, viele kleine Aufreger, aber nichts so Gravierendes, als dass man jetzt hier drüber reden muss. So, ja, ihr kennt das ja, ne? Also, das war's schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr sie uns natürlich gerne mitteilen. Aber wir haben natürlich auch noch eine Bitte an euch. Natürlich könnt ihr gerne anderen Menschen davon berichten, dass es uns gibt. Und denen natürlich vielleicht sogar auch das einfach zu sagen, hör doch mal rein, hier hast du den Link, hör dir das doch mal an, dann weißt du auch, was in unserer Gemeinde passiert. Und schauen wir mal, vielleicht gibt es ja dann hier und da auch Themen, die dich interessieren oder du möchtest über etwas Spezielles Bescheid wissen. Dann seid ihr gerne aufgefordert, uns das eben auch mit auf den Weg zu geben unter info@großbäreninsight.de. Darüber hinaus können wir nur uns bedanken, für dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Bleibt uns gewogen. Wir, das Team von Großbären Insight, wünscht euch noch viel Spaß. Ich als Sprecher wünsche euch ganz besonders, ja, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich, euer Dirk Steinhausen.